Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid. Sie hören den ersten Teil dieser Predigt.
1. Könige 18, Verse 16 bis 46, Elia und die Baalspropheten auf dem Berg Karmel. 16. Da ging Obadja hin, Ahab entgegen, und berichtete es ihm. Ahab aber kam Elia entgegen. 17. Und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du da, der Israel ins Unglück bringt? 18. Er aber sprach: Nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalen nachgefolgt bist. 19. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel. Dazu die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch der Isabel essen. 20. So sandte Ahab Boten zu allen Kindern Israels und versammelte die Propheten auf dem Berg Karmel. 21. Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach: Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott? So folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. 22. Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Die Propheten Baals aber sind 450 Mann. 23. So gebt uns nun zwei Jungstiere und lasst sie den einen Jungstier erwählen und ihn in Stücke zerteilen und auf das Holz legen und kein Feuer daran legen. So will ich den anderen Jungstier zubereiten und auf das Holz legen und auch kein Feuer daran legen. 24. Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen, und ich will den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antworten wird, der sei der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Das Wort ist gut. 25. Und Elia sprach zu den Propheten Baals: Erwählt euch den einen Jungstier und bereitet ihn zuerst zu, denn ihr seid viele, und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. 26. Und sie nahmen den Jungstier, den man ihnen gab, und bereiteten ihn zu. Und sie riefen den Namen Baals an vom Morgen bis zum Mittag und sprachen: Baal, erhöre uns! Aber da war keine Stimme noch Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. 27. Als es nun Mittag war, spottete Elia über sie und sprach: Ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Vielleicht denkt er nach, oder er ist beiseite gegangen, oder ist auf Reisen, oder er schläft vielleicht und wird aufwachen. 28. Und sie riefen laut und machten sich Einschnitte nach ihrer Weise mit Schwertern und Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. 29. Als aber der Mittag vergangen war, weissagten sie, bis es Zeit war, das Speisopfer darzubringen. Aber da war keine Stimme, noch Antwort, noch Aufhorchen. 30. Da sprach Elia zu dem ganzen Volk: Tretet heran zu mir. Als nun das ganze Volk zu ihm trat, stellte er den Altar des Herrn, der niedergerissen war, wieder her. 31. Und Elia nahm 12 Steine, nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen das Wort des Herrn ergangen war: Du sollst Israel heißen. 32. Und er baute aus den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben so breit wie für 2 Kornmaß Aussaat. 33. Und er richtete das Holz zu und zerteilte den Jungstier in Stücke und legte ihn auf das Holz. 34. Und er sprach: Füllt 4 Krüge mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sprach: Tut es noch einmal. Und sie taten es noch einmal. Und er sprach: tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. 35. Und das Wasser lief rings um den Altar, und auch den Graben füllte er mit Wasser. 36. Und es geschah um die Zeit, da man das Speisopfer darbringt, da trat der Prophet Elia herzu und sprach: O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht, und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. 37. Erhöre mich, o Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist, und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. 38. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde, und es leckte das Wasser auf im Graben. 39. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. 40. Elia aber sprach zu ihnen: Fangt die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entkommt. Und sie fingen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kison und schlachtete sie dort. 41. Und Elia sprach zu Ahab: Zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wolle es reichlich regnen. 42. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und beugte sich zur Erde und legte sein Angesicht zwischen seine Knie. 43. Und er sprach zu seinem Burschen: Geh doch hinauf und schaue zum Meer hin. Da ging er hinauf und schaute hin und sprach: Es ist nichts da. Er sprach: Geh wieder hin. So geschah es siebenmal. 44. Und beim siebten Mal sprach er: Siehe, es steigt eine kleine Wolke aus dem Meer auf, wie die Hand eines Mannes. Da sprach er: Geh hinauf und sage zu Ahab: Spanne an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht zurückhält. 45. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein gewaltiger Regen. Ahab aber bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. 46. Und die Hand des Herrn kam über Elia, und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab her bis nach Jezreel. Die Vorgeschichte. Das Haus Israel, das Volk Israel, war einmal mehr, muss man leider sagen, vom Herrn abgefallen. Sie hatten häufig erlebt, wie der Herr sie durchgetragen und geführt und gesegnet hatte. Nicht nur beim Auszug aus Ägypten, wo sie Gottes Kraft und Macht erlebt hatten, sondern auch bei der Landnahme dann im verheißenen Land. Und durch die Jahrhunderte hindurch, auch in der Zeit der Könige. Auch Ahab wusste um die Geschichte des Volkes, der König. Auch er wusste, wie der Herr mächtig geholfen durchgetragen hatte. Aber er hatte eine Entscheidung getroffen. Nämlich seine Entscheidung war, er nahm Isabel zur Frau, eine Heidin, die heidnische Götter mitbrachte. Den Baal- und Aschera-Kult, der in der damaligen Zeit im ganzen Umfeld von Israel weit verbreitet war. Und Isabel führte diesen wieder ein. Das Volk, das so mächtig erlebt hatte, wie Gott führte, wie Gott half, wie Gott durchtrug, begann sein Herz den Baal und der Aschera zuzuwenden. Aus der Beschreibung von Elia Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Sehen wir, dass sie aber sehr wohl noch fromm waren in dem Sinn, dass sie wussten, sie waren das Volk Gottes. Sie waren nicht einfach ganz weg vom Fenster und fragten überhaupt nicht mehr nach dem Herrn, sondern sie hinkten auf beiden Seiten. Sie wollten zum einen Volk der Verheißung, Volk des Bundes sein und zum anderen aber dennoch Baal und Aschera und dem Zeitgeist und dem, was damals üblich und in der ganzen Umgebung und Gegend normal war, angehören. Sie hinkten auf beiden Seiten. Diese Gottlosigkeit, dieser Abfall, diese Abgötterei, in die Israel durch Ahab und Isabel geführt wurde, hatte große Konsequenzen. Nämlich das Gericht Gottes kam über Israel. Es regnete nicht mehr über 3 Jahre. Es regnete nicht mehr im Land. Dürre, Hungersnot begann. Wir kennen die Geschichte von Elia. Elia am Bach Krit. Elia bei der Witwe von Zarpat. Kapitel 17. Der Druck auf Elia wuchs ständig. Für Ahab und auch für Isabel war Elia der Grund für all das Unglück. Sie erkannte nicht ihre eigene Sünde, sie erkannte nicht ihren Abfall von Gott, sondern sie gaben anderen die Schuld. Sie gaben Elia die Schuld. Als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Das ist ein Kennzeichen auch von Menschen, die von Gott entfernt sind und uneinsichtig sind. Man sucht immer die Schuld bei den anderen. Statt in sich zu schlagen, statt selber zu erkennen, wo man gefehlt hat, wo das Leben mit Gott nicht in Ordnung ist, sieht man bei anderen die Schuld. Die Gesellschaft ist schuld, die Umstände sind schuld, die und diese und jene Menschen sind schuld, nur die anderen und ich selber nicht. Du stürzt Israel ins Unglück. Statt dass Ahab erkannte, dass er und sein Götzendienst zusammen mit Isabel die Ursache dafür ist, für dieses Unglück, für diese Dürre, diese Trockenheit, gab er dem Propheten Elia die Schuld. Auch heute finden wir das in der Gesellschaft, aber auch im einzelnen Leben häufig. Statt dass man in sich schlägt, schlägt man um sich.
Komm zu mir, Jesus, ruf dich diesen Augenblick. Denn sein Leben gilt ja allen. Er macht keinen Unterschied. Streckt er liebend nach dir aus und er löst all deine Bande, wenn du gläubig ihm vertraust. Fragen dir rätselhaft erscheint. Wirst den Glaubensschritt du wagen, sagt er dir, wie es gemeint. Jesus ruft dich, Jesus ruft dich, hör es Herz und komm herzu. Jesus wartet, Jesus wartet. Freund, was zögerst du? Er allein kann glücklich machen, aus der Tiefe heben dich und auf sicherem Faden führen.
Elia hat ganz klar Missstände angeprangert. Elia hat ganz klar gesagt, was nicht in Ordnung ist. Ja. Aber Elia ging selber mit dem guten Beispiel voraus, indem er sich ganz auf den Herrn verließ. Indem er ganz auf den Herrn baute. Er hatte kein doppeltes Gesicht. Er hatte nicht zum einen gegen außen demonstriert und gezeigt, was wichtig wäre und hintenherum im Geheimen doch anders gehandelt. Sondern, mit einem modernen Wort, er lebte authentisch. Nämlich, er bezeugte den Herrn, den lebendigen Gott, und lebte im Vertrauen auf ihn. Das hat er bewiesen, das hat er gezeigt, auch in den letzten Jahren. Eben denken wir an die Geschichten am Bach Krit und bei der Witwe von Zarpat. Und auch gerade in den ersten 15 Versen von Kapitel 18. Nämlich Obadja, von dem in Vers 16 gesprochen wird. Obadja war der Hofmeister von Ahab. Und Obadja hatte eine ganz schwierige Position. Zum einen war er gottesfürchtig und fürchtete den Herrn sehr. So lesen wir von ihm in Vers 3. Er hatte sich den Anordnungen des Königs widersetzt. Isabel und Ahab, die nämlich die Propheten Gottes verfolgten und töteten. Er hatte 100 Propheten versteckt, da 50 und dort 50 und ihnen zu essen und zu trinken gegeben. Er fürchtete den Herrn. Aber er war in der schwierigen Situation, dass er gleichzeitig auch Hofmeister von Ahab war. Und Ahab beauftragte ihn, dass sie, Ahab und er, durchs Land ziehen sollen und schauen, ob es nicht doch irgendwo noch Wasser gibt. Ahab ging in die eine Richtung, Obadja hatte in die andere Richtung zu gehen. Und da begegnete ihm Elia und sagte ihm, geh zu Ahab und sag ihm, dass ich ihn treffen will. Obadja war da sehr erschrocken und kam in eine große Not, dachte ja, wenn der Geist Gottes dich dann in der Zwischenzeit wegnimmt, dann wird Ahab mich töten. Elia versicherte ihm, so wahr der Herr Zebaoth lebt, vor dem ich stehe, ich will mich ihm heute zeigen. Und so kam es dann dazu, wie wir gelesen haben am Anfang unseres Textes, dass Obadja zu Ahab ging und es ihm ansagte. Und Ahab ging hin Elia entgegen. Ahab, der vorher in allen umliegenden Ländern und überall nach Elia gesucht hatte, sich sehr angestrengt hatte und Elia nirgends finden konnte, Ahab begegnete nun dem Elia. Und seine erste Reaktion, wir haben sie gelesen, war, bist du nun da, der Israel unser Unglück stürzt? Die Situation war sehr angespannt. Die Situation im Volk war angespannt. Die Situation für Elia war auch schwierig und angespannt. Er hatte sich doch jetzt über 3 Jahre verstecken müssen. Er musste untertauchen, wie man so sagt. Und nun steht er vor Ahab. Wir sehen Elia als einen Mann, der entschieden war. Ein Mann, der im Auftrag Gottes handelte. Das war nicht einfach eine Idee von Elia. Elia dachte nicht einfach, ja, heute könnte ich Ahab eigentlich treffen. Sondern geführt vom Geist Gottes handelte er. Und wir sehen das sehr deutlich an den Früchten des Baumes. An den Früchten erkennt man den Baum. Nämlich Gott gab Gelingen zu dem, was Elia tat. Gott führte Elia und im Gehorsam auf Gottes Wort handelte Elia. Geführt vom Geist Gottes. Und der Herr bestätigte, was er tat. Er bestätigte dieses Treffen, er bestätigte sein Gebet und er bestätigte auch dann, als Elia betete und der Herr es wieder regnen ließ, ganz am Schluss unseres Kapitels.
Des höchsten Stimme sein, du bist ihm nicht so klein. Weil er im Schwachen mächtig ist, kannst du sein Werkzeug sein. Wenn du in seinem Namen sprichst, gibt er dem Wort Gewalt und lässt in neuem Glanz erstehen, was schwächlich ist und alt. Gnade sei unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Du stehst im Dienste deines Herrn und nimmst den Auftrag ernst. Drum sieh dir Jesu Wandel an, damit du gehen lernst. Was du im eigenen Namen tust, bringt keine wahre Frucht. Nur der kann wirklich Helfer sein, der Jesu Hilfe sucht. Gnade sei mit dir und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gott hat noch Großes mit dir vor, wenn du auch oft denn Gott gibt dir des Geistes Kraft, dass du das Zeugnis wagst. Er kennt den Spott und die Kritik und kennt auch deine Angst. Doch du erlebst, wie im Gebet du Zuversicht erlangst. Des höchsten Stimme sein, drum leih in deinen Mund. Denn wo du all sein Bote sprichst, gibt er sich selber kund. Er rüstet dich mit Vollmacht aus, er ist dein Zufluchtsort. Und wo du ihn der Welt bezeugst, spricht er in deinem Wort. Thank you.
kommen zurück zur Frage der Entscheidung. Alle waren nun also zusammengerufen auf den Karmel. Ganz Israel sollte zusammenkommen. Und auf der einen Seite standen die 850 Götzenpriester und auf der anderen Seite ganz alleine Elia. Diese Menge können wir uns kaum vorstellen. Denken wir daran, 850 Leute. Das ist eine große Menge. Vielleicht fühlen wir uns manchmal schon unwohl, wenn man eine Gruppe von Menschen sieht, zusammengeballt, und man alleine ist. Vielleicht ist Ihnen das auch schon passiert, zum Beispiel am Bahnhof oder in der Stadt. Man sieht eine Gruppe von vielleicht etwas dunklen Gestalten. Gibt es ja. Vielleicht eine Gruppe von 5 oder 10 Leuten. Und man muss dort vorbeigehen, alleine. Und es beschleicht einem etwas ein unwohles, ungutes Gefühl. Das sind vielleicht nur 5 oder 10 oder 15 Leute. Da waren es 850. 850 Leute auf der einen Seite und Elia auf der anderen Seite. Elia nahm klar Stellung. Elia war entschieden. Er sagte, nicht ich habe Israel ins Unglück gestürzt, sondern du und deines Vaters Haus, dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach. Er war entschieden dem Ahab gegenüber. Und in dieser Entschiedenheit begegnete er dann auch dem Volk gegenüber. Er hat nicht seine Strategie geändert. Er hätte ja sagen können, okay, dem Ahab gegenüber begegne ich entschieden, aber dann, wenn ich die Volksmenge habe, dann muss ich doch etwas taktisch geschickter vorgehen. Da muss ich versuchen, die Volksmenge auf meine Seite zu ziehen. Mit guten Argumenten oder mit einer guten Einleitung und so sie dazu führen, dass sie mir gut zuhören und mir wohlgesonnen sind. Nein, Elia war entschieden. Elia war nicht hochmütig, er war nicht stolz, er war demütig. Wir sehen das an verschiedenen Orten, aber er war entschieden. Er war nicht wankelmütig, sondern klar. Und in dieser Entschiedenheit, mit der er dem Ahab begegnete, mit dieser Entschiedenheit begegnete er dann auch dem Volk, als, Kapitel 18, Vers 21, Elia zu allem Volk trat und sprach, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Das Volk ist vor die Wahl gestellt. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Und Elia zeigt dem Volk klar, das Problem ist das Hinken auf beiden Seiten. Das Problem ist, dass sie nicht klar und eindeutig entschieden sind. Sie versuchen, beides zu haben. Sie versuchen zum einen, Gott als Volk des Bundes doch noch irgendwie etwas nachzufolgen und die Vorzüge da zu haben. Und zum anderen machten sie aber gemeinsame Sache mit den umliegenden Völkern. Lebten in Kompromissen, lebten ganz beeinflusst vom Zeit- und Weltgeist und von den Götzen. Nicht Gott, der Herr, war für sie der Wichtigste. Nicht er stand als Erster in ihrem Leben, sondern da gab es eben noch Baal, da gab es Aschera, gab es verschiedene Götzen, die für sie wichtig waren. Und Elia sagte ihnen, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten?
Wenn du dich ganz auf den Herrn verlässt, hilft er dir allzeit und macht dich fest. Warte nicht erst, bis du's ganz verstehst, komm jetzt zu ihm und sprich. Nimm mich her, ich komm zu dir, wasch mich rein, vergib du mir, mach bereit zum Dienst mich hier, rette jetzt Herr auch mir.
Lange hängt ihr auf beiden Seiten? Dieses Hängen auf beiden Seiten ist sehr weit verbreitet auch heute. Viele Menschen nennen sich Christen. Und damit meine ich jetzt nicht einfach diejenigen, die eingeschrieben sind bei irgendeiner Mitgliedschaft irgendwo in einer Kirche, sondern Menschen, die sich wirklich Christen nennen und sich als Christen fühlen, vielleicht sogar aktiv sind in einer Kirche oder in einer Gemeinde. Aber trotzdem auf beiden Seiten hängen. Was bedeutet es, auf beiden Seiten hängen? Oder was ist das Kennzeichen, das Merkmal davon, dass man auf beiden Seiten hängt? Zum einen, nicht Jesus Christus kann der Erste und der Letzte in unserem Leben sein. Nicht er ist das Zentrum in unserem Leben. Nicht er ist der alleinige Herr in unserem Leben. Sondern es gibt Jesus und noch was. Gott und noch dies oder jenes. Und die eigenen Interessen. Und das, was man unbedingt für wichtig und notwendig erachtet. Und das, was uns von der Welt angeboten wird in dieser oder jener Hinsicht. Wir haben nicht den Herrn und sein Wort als Maßstab für unser Leben, sondern lassen uns prägen und beeinflussen von unserer Umgebung. Prägen und beeinflussen von dem, was heute üblich und modern und gang und gäbe ist. Natürlich stehen wir immer in der Beeinflussung und Prägung von unserer Zeit. Bei den Essgewohnheiten, bei den Kleidungen und so weiter, beim Tagesablauf. Natürlich sind wir Menschen des 21. Jahrhunderts. Das ist klar. Aber dennoch ist die Frage, wer ist unser Herr? Wer prägt uns als erstes? Ist es der Herr? Ist es Jesus Christus? Oder hinken wir auf beiden Seiten? Die eine Lösung, die jeweils vorgeschlagen wird, ist am besten alles von der heutigen Zeit wegtun. Keine elektronischen Medien mehr, kein Internet, nichts von alledem, vielleicht ganz asketisch leben, sich abgrenzen und wegwenden. Man kann ganz asketisch leben und dennoch vom Weltgeist gefangen sein. Ebenso wie man zum Beispiel ganz arm sein und dennoch geizig sein kann und geldgebunden. Es ist eine innere Einstellung, die das zuerst ausmacht. Die innere Einstellung ist zuerst gefragt. Es ist also nicht damit gemacht, dass man sich einfach trennt von allem und sagt, ich will nichts mehr zu tun haben. Ich lese keine Zeitung mehr, ich schaue nicht mehr aufs Handy, ich bewege mich überhaupt nicht mehr im Internet, überhaupt nichts mehr. Aber die Frage ist, wer beeinflusst mich? Bin ich gefangen, zum Beispiel vom Medienkonsum? Oder ist Jesus Christus wirklich mein Herr? Bin ich geprägt von dem, was mir überall her angeboten wird und das überall her auf mich einwirkt? Oder bin ich geprägt vom Herrn und seinem Wort? Hinken wir auf beiden Seiten? Oder sind wir entschieden in der Nachfolge Jesu Christi? Das ist zuallererst also eine innere Einstellung, eine innere Entscheidung. Und aus dieser inneren Entscheidung heraus kommen dann natürlich die Konsequenzen. Das heißt nicht, dass ich meinen Internetanschluss einfach kündigen muss. Aber das bedeutet, dass ich das Internet dann zum Beispiel so benutze, dass es nicht ein Götze in meinem Leben ist und mich falsch prägt, sondern dass ich es richtig und gut benutze. Es gibt viele andere Beispiele dafür. Ein Auto kann ein wunderbares Fortbewegungsmittel sein, aber ein Auto kann auch ein Götze sein, das uns gefangen nimmt, das uns prägt, wo wir unser Herz dranhängen. Ein Haus kann ein Ort sein, wo man wohnt, sehr zweckmäßig. Aber ein Haus kann auch ein Götze werden. Auch ein Gemeindehaus kann ein Ort sein, sehr praktisch, dass man Gott lobt und anbetet und auf sein Wort hört. Oder kann auch ein Götze werden, wenn sich alles darum dreht und das zum Wichtigsten wird im Leben einer Gemeinde. Die Frage ist, folgen wir mit ungeteiltem Herzen dem Herrn nach? Ist er wirklich unser Herr? Oder hinken wir auf verschiedene Seiten? Sind wir entschiedene Jesus-Nachfolger? Oder sagen wir, ja, natürlich Jesus, natürlich ich bin Christ, aber auch noch, das ist mir wichtig, aber das will ich auf keinen Fall loslassen, aber diese und jene Punkte und diese oder jene Einflüsse, die lasse ich in meinem Leben zu. Ein weiteres Kennzeichen des Volkes, dieser hin und her hinkenden Menschenmenge, sie waren nicht klar in dem, was sie sagten. Sie hatten eine falsche Neutralität, die sie zeigten. Es kann gut und hilfreich sein, neutral zu sein. Die Geschichte der Schweiz beweist das, dass Neutralität durchaus hilfreich sein kann. In geistlichen Fragen gibt es keine Neutralität. Da gibt es nur Ja oder Nein. Da gibt es nur entschieden für Jesus oder gegen ihn. Interessant, dass das vielen Leuten schwerfällt heute, das zu erkennen. Gerade im digitalen Zeitalter sollte das möglichst eigentlich bedeutend einfacher verständlich sein. Das digitale Zeitalter lebt von Ja und Nein. Jeder kleine Taschenrechner ist auf dem aufgebaut. Entweder hat er Strom oder kein Strom, Ja oder Nein. Es braucht das Ja oder es braucht das Nein. Anders geht's nicht. Genauso im geistlichen Leben. Entweder Ja oder Nein. Entweder für den Herrn oder gegen ihn. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut, sagt Jesus selber. In geistlichen Fragen gibt es keine Neutralität. Das Volk hatte das hier versucht, nämlich als das Volk gefragt wurde, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten, die Reaktion des Volkes, und das Volk antwortete ihm nichts. Menschen, die auf beiden Seiten hinken, sind nicht nur hin und her geworfen häufig, sondern auch unklar, unsicher, sind nicht entschieden in ihren Aussagen und auf ihrem Lebensweg. Oder, wie wir es im Neuen Testament lesen, sind auch vergleichbar mit einer Meereswoge. Mal etwas auf diese Seite, mal etwas auf jene Seite. Elia war entschieden und forderte das Volk auf, stellte das Volk vor die Entscheidung. Wählt, entscheidet euch. Das Volk sprach nichts. Es war stumm. Wir kennen den weiteren Verlauf der Geschichte. Wir kommen darauf, meinen zweiten Punkt, zurück. Aber wir wollen zuerst den ersten Teil abschließen und sehen, was dann zur Entscheidung führte. Nämlich, Elia betete. Nachdem Baal und Aschera-Priester stundenlang gebetet hatten und nichts passierte, Elia betete ein kurzes Gebet in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Vers 37. Und das große Wunder geschah, nämlich das Feuer fiel vom Himmel und fraß Brandopfer, Holz, Stein und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das war ein einschneidendes Ereignis für sie. Das Volk hatte schon in der Geschichte des Volkes Israels schon zigmal erkannt und erlebt, wie Gott Wunder tut. Es ist nicht, dass sie es nicht gewusst hätten. Aber sie waren so gefangen vom Zeit- und Weltgeist, so gefangen vom Götzendienst, vom Baal- und Aschera-Kult. Es waren so viele andere Dinge in ihrem Leben, dass die Sicht für die Wunder Gottes, die Sicht für die Kraft Gottes versperrt war. Sie waren blind und sie hinkten hin und her. Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit hat dem Volk in kräftiger Weise gezeigt, eindrücklich gezeigt, dass er Gott ist, dass er Sieger ist, dass er stärker ist als jeder Götze und jede Finsternis macht.
Hast du das Größte?
Volk fiel auf sein Angesicht und sprach: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Hier erkannte das Volk, dass sie vor diesem lebendigen Gott nicht bestehen können. Und zuallererst fielen sie auf ihr Angesicht und als zweites bekannten sie: Der Herr ist Gott. Und als drittes waren sie bereit aufzuräumen. Sie waren bereit in ihrem Leben im Leben des Volkes aufzuräumen. Nämlich Elia sprach zu ihnen: Greift die Propheten Baals. Und das Volk half mit, die Propheten Baals zu greifen. Für uns in der heutigen Zeit vielleicht etwas schwierig zu verstehen, dass nachher ein großes Blutbad entstand. Nämlich alle Baal und Asherah Priester wurden getötet. Sie kamen unter das Gericht. Nachdem sie verantwortlich waren, dass viele, viele Menschen im Unglück landeten und starben durch ihren Götzendienst, durch die Not, die über das Volk kam, kamen sie nun unter das Gericht Gottes. Das Volk trug dazu bei, dass Baal und Asherah, Priester, aus ihrer Mitte ausgerottet wurden. Wir sehen hier drei wichtige Punkte. Als das Volk erkannte, der Herr ist Gott, als das Volk sah, wie Gott wunderbar wirkte, für sie wirkte, ihnen begegnete, sie demütigten sich, sie entschieden sich, klar, und sie taten alles weg, was Gott nicht gefällt. Vorher das unentschiedene Volk, das auf beiden Seiten hängt. Vorher das Volk, das unentschlossen war, das nicht klar war. Jetzt das Volk, das wieder bereit war, sich ganz auf den Herrn auszurichten. Sie hätten sagen können, nachdem sie das gesehen hatten: Das war eindrücklich, aber da müssen wir uns noch überlegen. Oder sie hätten eine Volksversammlung abhalten können, sagen: Wir ziehen uns mal zurück und besprechen das miteinander. Das müssen wir noch besprechen. Heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, sagt das Wort Gottes. Heute, wenn der Herr uns etwas aufdeckt, was ihm nicht gefällt, sollen wir damit aufräumen. Wenn der Herr spricht, bedeutet das, dass er uns die Möglichkeit zur Umkehr, zur Buße und die Gnade gibt. Aber wir sollen diese Zeit packen. Wir sollen diese Möglichkeit ergreifen. Es gibt immer wieder Menschen, die sich bewusst werden, dass sie auf beiden Seiten hinken. Und dann sich fragen, ja, kann ich überhaupt noch mich richtig entscheiden für Jesus? Kann ich überhaupt zurückkehren? Denken wir an den verlorenen Sohn. Die Arme des Vaters waren offen, aber er musste zurückkehren. Und das bedeutete für ihn auch eine Demütigung. Das sehen wir hier auch bei der Geschichte auf dem Berg Karmel. Es war ein Zeichen der Gnade und Güte Gottes, dass Gott dem Volk begegnete und ihnen zeigte, zu ihnen sprach durch das Feuer. Aber nun mussten sie handeln. Der Herr spricht zu uns durch sein Wort. Der Herr deckt uns Dinge auf, die nicht gut sind in unserem Leben. Zeigt uns, wo wir auf beiden Seiten hinken. Wenn er das tut, dann ist es wichtig, nicht einfach drüber hinwegzugehen. Nicht einfach zu denken, ja, das muss ich mir noch überlegen. Sondern sich zu entscheiden. Klar zu entscheiden. Bereit zu sein, die Dinge, die dem Herrn nicht gefallen, zu lassen. Und mit ungeteiltem Herzen dem Herrn nachzufolgen. Dinge, wo wir gebunden sind, loszulassen. Dinge, wo wir uns beeinflussen lassen von diesem oder jenem oder wo Götzen in unserem Leben vorhanden sind. Dinge vorhanden sind oder auch Menschen, die Jesus Christus den Platz rauben, die nicht ihn den Ersten in unserem Leben sein lassen, dass wir das ablegen, uns demütigen, bekennen und auch wirklich wegtun. Alle drei Dinge sind nötig. Sich demütigen, die klare Umkehr und auch das Loslassen. Alle drei Dinge sind nötig. Demütigen, die klare Umkehr und auch das Loslassen. Es war nötig, dass das Gericht über diese 850 Baal- und Aschera-Priester kam. Es war nötig, dass diese Baal- und Aschera-Priester aus dem Volk ausgerottet wurden, wegkamen, dass dieser Einfluss nicht mehr vorhanden war. Wenn wir vielleicht das eine oder das andere erkennen, ist es nötig, dass wir das dann auch loslassen und wegtun. Wenn wir beispielsweise an Schokolade gebunden sind, Schokolade in unserem Leben einen zu wichtigen Stellenwert hat, unser Denken sich um Schokolade dreht und wir nicht leben können ohne Schokolade, dass wir daran gebunden sind, dann ist es wichtig, das zu erkennen, sich zu beugen, zu demütigen, den Herrn und seinen Sieg anzurufen, zu sagen, der Herr ist Gott, Jesus Christus ist mein Erlöser und mein Herr. Und dann nicht aber wieder ins Geschäft gehen und 10 Tafeln Schokolade kaufen, sondern das dann wirklich auch lassen. Es gibt da diverseste Beispiele dafür. Und ich denke an ein kürzliches Gespräch, wo jemand im Internet gebunden war an Pornoseiten, sehr weit verbreitet. Es ist gut, das zu erkennen. Es ist gut, darüber Buße zu tun. Aber nachher soll man gefälligst solche Seiten auch meiden und nicht mehr besuchen. Den Browserverlauf löschen und nicht mehr wieder draufgehen, sondern sich davon fernhalten. Also es ist wichtig zu erkennen, sich zu demütigen, den Herrn um Vergebung zu bitten und zu bezeugen, ja, du bist der Herr. Aber dann nicht im alten Sumpf weiterleben, sondern sich davon trennen. Wir sind vor die Entscheidung gestellt. Es gibt eine Unmenge von Möglichkeiten, die uns angeboten werden, wie wir unser Leben führen können. Und ganz nicht zeitgemäß, wo man heute doch sagt, ja, es gibt verschiedene Arten, wie man leben kann. Hauptsache, man fühlt sich selber einfach wohl. Hauptsache, es stimmt für einen selber. Gibt es nur einen richtigen Weg? Es gibt nur einen, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Es gibt nur einen Weg zum Himmel. Es gibt nur einen Weg zu einem sinnerfüllten Leben in Frieden und Freude, nämlich Jesus Christus. Nur in ihm haben wir das Heil. Und auf ihn sollen wir uns ausrichten, für ihn sollen wir uns entscheiden und deshalb nicht auf beiden Seiten hinken. Hinken wir noch? Gibt es noch Bereiche in unserem Leben, wo wir diesem Volk ähneln, das auf beiden Seiten hängt? Wenn ja, dann spricht Gott heute zu uns. Er will heute unsere Unentschlossenheit, er will heute unsere Wankelmütigkeit, unsere vermeintliche Neutralität, er will heute uns davon befreien, dass wir entschiedene Nachfolgerinnen und Nachfolger werden, dass wir ganz von der Freude und vom Frieden im Herrn erfüllt sein können, dass wir seine Kraft und sein Leben ganz erleben. Und das bedeutet, der Herr spricht zu uns durch sein Wort. Er hat uns nicht einfach mit Feuer das gezeigt, wie damals dem Volk, sondern er hat sich selber gegeben. Er hat am Kreuz sein Leben gelassen. Der größte Beweis des Sieges Gottes. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. 1. Korinther 15, 57. In Jesus Christus haben wir den Sieg und er spricht zu uns. Sind wir bereit, seinen Sieg in jedem Lebensbereich anzunehmen? Sind wir bereit, ihn König und Herrn sein zu lassen? In allem. Oder gibt es noch Bereiche, die wir gerne ausklammern oder die uns zu nahe gehen und die wir gerne etwas auf die Seite schieben. Die etwas schattigen oder dunklen Bereiche in unserem Leben. Das sind Orte, wo wir auf beiden Seiten hängen. Und gerade in diese Orte hinein will der Herr mit seinem Licht, will er als helles Licht leuchten. So können wir Segen in Fülle empfangen. So können wir die Fülle des Lebens erleben. Wirkliche Freiheit, wirkliche Befreiung und Freude. Was braucht es dazu? Als erstes die Erkenntnis, dass wir auf beiden Seiten hängen. und damit verbunden sich demütigen, beugen. Vor dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Vor dem, der König und Herr ist, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Sich vor ihm beugen, Schuld bekennen und sagen, du bist der Herr, du bist mein Erlöser und Gott. Und ganz bewusst auch loslassen. Loslassen, was dem Herrn nicht gefällt. Loslassen und neu beginnen mit ihm.
Schaffe du neues Leben in mir, lass mich deine Wahrheit sehen. Komm in mein Leben, zeig deine Macht, erwecke, was kalt ist und starr. Rüste mich aus mit neuer Kraft, entzünde dein Feuer in mir. Prüfe mich, Gott, erforsche mein Herz, du weißt, wie es um mich steht. Du kennst mein Sehnen, kennst meinen Schmerz, weißt immer, wie's mir ergeht. Komm in mein Leben, zeig deine Macht, erwecke, was kalt ist und starr. Rüste mich aus mit neuer Kraft, entzünde dein Feuer in mir. Herr, ich darf neu beginnen mit dir, darf neu deine Liebe spüren. Du wirst mich leiten, du gehst mit mir, wirst mich deine Wege führen.
Soweit der erste Teil der Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid. Die Fortsetzung dieser Predigt hören Sie heute in einer Woche zur selben Zeit.